Hier ist Radio Chaotica, heute mit dem Thema IPv6. Im Studio sind Neingeist und
Hannes, hallo.
Hallo, wir fangen mit Musik an, oder?
Würde ich sagen, ich klicke mal drauf.
So now ladies and gentlemen, it is star time. Are you ready for star time?
0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1
IPv6 ist das Internetprotokoll, das quasi jeden Rechner auf dieser Welt versucht eindeutig zu identifizieren und Datenaustausch zwischen diesen Rechnern zu ermöglichen.
Das hat man aber doch schon, oder? Mit Internet und sowas.
Das läuft gerade im Internet in einer Vorversion, das ist das IPv4, was momentan jeder Rechner, der zu Hause irgendwie am Netzwerk hängt, eigentlich auch immer spricht, um auf Internetseiten zuzugreifen, also beziehungsweise um Internetseiten zu adressieren, um Internetseiten Kommunikation mit anderen Rechnern quasi erst möglich zu machen. Mhm.
Wie sieht sowas aus?
Sowas sieht aus, indem einfach jeder Rechner quasi eine eindeutige Nummer haben soll. In dem Fall ist es irgendwie bei IPv4 sind das auch 32 Rechner, die möglich sind durchzunummerieren. Und diese Rechner tragen eine eindeutige Nummer und werden dann quasi auf dem Netzwerk immer mit einer ich komme von diesem Rechner und möchte was an diesen Rechner schicken, werden Pakete gebaut, die quasi immer diesen Source haben und diese Destination haben und so durchs Internet geschickt werden. Und wenn ein Rechner also quasi so ein Paket mit sagt, ich komme von dort und ich gehe nach dorthin, dann wird das Paket mit den entsprechenden Nummern versehen und auf die Reise geschickt.
Also ich lese hier gerade, weil ich hier noch so einen Artikel darüber habe, irgendwie, das ist 2 hoch 32, hast du gesagt, das ist ja irgendwie 4 Milliarden oder so.
Ja.
Und das sind aber ganz schön viele Adressen eigentlich, oder?
Das sind ziemlich viele Adressen. Das Problem, was aber in den ersten Tagen des Internets bestand, war, dass man die IP-Adressen, man musste ja irgendwie gucken, wie kann man die Pakete im Internet überhaupt rumschicken. Also wir können ja jetzt nicht direkt immer schicken, sondern es läuft ja immer über irgendwelche Zwischenstationen. Und man muss ja irgendwie sich klar sein, wie man auch mit diesen Zwischenstationen umgeht. Und deswegen konnte man allein diese 4 Milliarden Adressen auch überhaupt nicht ausnutzen. Man hat also nur Bruchteile von diesen Netzen ausgenutzt. Später kam dann eine Technik irgendwie zusammen, die nennt sich Variable Length VLSM, Variable Length Submit Masking. Und es ging dann quasi dann darum, dass man dass in der IP-Adresse nicht selber immer die Größe des Netzwerks einkodiert war. Also es ist immer so gewesen früher, man hat irgendwie eine IP-Adresse gehabt, man konnte aus der IP-Adresse, die wir gesehen haben, anhand der ersten Bits sehen, wie groß ist dieses Netzwerksegment. Und das hat man dann später in die Netzmaske getrennt. Mhm. Die meisten Leute kennen das immer nur aus 255.255.255.0. Das ist aber eine Maske, die kann auch anders aussehen und ist dafür bestimmt zu deklarieren, wie groß eigentlich das Netzwerk ist, in welchem man sich gerade befindet.
Und was ist denn so ein Netzwerk?
Ein Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Computern.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hier im Querfunk, die ganzen Rechner sind in einem Netzwerk zusammengeschlossen und sitzen dann halt quasi in einem Adressraum, in einer Broadcast-Domäne, sagt man auch, im IPv4. Das heißt also, dass die kompletten Rechner sich meistens nur hinten an der letzten Stelle in der Adresse eine andere Adresse haben. Also die ersten, der vordere Bereich immer gleich ist. Das heißt, man kann so ein bisschen abstrahieren und kann sagen, irgendwie, ich habe eine Netzadresse, da ist das gesamte Netzwerk zu erreichen und in diesem Netzwerk nochmal habe ich dann die einzelnen Rechner, die ich dort adressieren kann.
Okay, aber jetzt machen wir nochmal Musik, oder?
Können wir nochmal machen, ja.
Pete Green mit I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks.
Well, if you like the music that I play, go to sparklemotion.co.uk. You can read about and get in touch with me. And if you like, you can download an MP3. And I recognise that this invites 130 looks. But I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. It's like a first-year student stuck in halls who never looks outside of those four walls. If you only check out bands using MySpace, it makes the World Wide Web a smaller place. And this one thing holds constant while the world proceeds in flux. I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. It's not the world's most pressing wrong. It scarcely merits this cool song. But everyone seems so concerned about the wonders I have spurned. I'm really not condemning you. It's just the thing I need to do. Sometimes you've got to draw the line, and this is where I'm drawing mine. It's not because of who the thing's owned by. Taste and style are my main reasons why. I never buy the Sun because it's shite. And I take the same approach to my website. Rupert Murdoch is just one of many capitalist crooks. I just haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. Don't ask me why again. Don't ask me why again. So if you don't like MySpace, take some leaves out of my books. And never have a MySpace because MySpace fucking sucks.
Hallo, zurück bei Radio Chaotica. Heute das Thema IPv6. Wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, wie das momentan eigentlich aussieht mit der Adressierung von Rechnern, wie wir Daten zwischen Rechnern austauschen. Stellt sich die Frage, irgendwie das Internet funktioniert ja gerade. Wieso brauchen wir Änderungen? Einige Leute haben sich bei verschiedenen Organisationen schon relativ früh mit dem Thema befasst. Also 1995 ging es schon los, dass Leute sich Gedanken gemacht haben, wie kann so die nächste Generation von unseren Adressierungssystemen ausschauen. Und wie können wir das alte Internetprotokoll Version 4, was 1980 bzw. 81 dann standardisiert wurde, was heute immer noch so benutzt wird, wie es damals quasi beschrieben wurde, mit neuen Features ausstatten, sowie auch irgendwie alte Mängel oder alte Probleme, die wir jetzt quasi, in die wir jetzt reinlaufen werden, stoppen. Wie vorhin gesagt, haben wir das Problem, dass momentan die das Adressierungsproblem es gibt. Das heißt also, wir laufen irgendwann mit Adressen aus. Das liegt daran, weil zum Beispiel irgendwelche großen Universitäten in Amerika eine unglaubliche Menge, also 2 hoch 24 Adressen quasi haben. Aus diesem 32 Adressblock und dort aber bei weitem nicht alle Rechner genutzt werden. Und das ist halt fast gang und gäbe damals gewesen. Es war auch damals auch kein Problem, sich also so große Netzwerke, also eine große Menge von Adressen quasi zu besorgen.
Die haben sich halt wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass es irgendwann mal eine Milliarde Internet-User gibt oder wie viel
es jetzt. War halt unvorstellbar, dass es halt mal irgendwie 4 Milliarden Adressen irgendwie klein werden können. Das heißt, es liegen eine ganze Menge Adressen brach. Aber durch die Struktur des Internets, dass ein Weg berechnet werden muss zu diesen Adressen, kann man, auch wenn Adressen in irgendeinem anderen Segment frei sind, diese Adressen nicht einfach benutzen aus dem anderen Segment, weil dann das Konzept quasi hinter IP, dass man immer vorne gucken kann, wohin ein Paket geschickt werden muss, um dann hinten den Rechner rauszukriegen, da nicht mehr funktionieren würde. Und deswegen laufen wir jetzt gerade so 2011, 2012, sagen so die aktuellsten Prognosen raus, voraus, dass wir so in die Knappheit von den IP-Adressen laufen. Das wird ja gerade einfach noch krasser. Wir haben jetzt ja, Handys kommen ja ans Internet, es kommen die ganzen iPhones, die in Amerika und in Deutschland rumlaufen, haben ja IP-Adressen. Und das wird ja einfach in nächster Zeit noch viel mehr werden, wenn dann die Kühlschränke plötzlich auch Sachen bestellen sollen. Dann müssen die auch eindeutige Adressen haben, um mit anderen Systemen kommunizieren zu können.
Ja, aber das haben sie vor 10 Jahren auch schon gesagt, dass die Adressen knapp werden.
Also ja, das ist so eine lange Story, aber man kann nicht viel dazu sagen. Man muss denen halt irgendwie glauben, man kann sich auch ein bisschen die Graphen anschauen und kann dann...
Ich glaube, die Sache ist halt einfach, dass die Adressen tatsächlich auch vor 10 Jahren irgendwie schon langsam knapp wurden und sie dann halt irgendwie ein bisschen geguckt haben, dass sie da jetzt irgendwie nicht alles nochmal noch weiter verschleudern, sondern halt so ein bisschen geschachert haben mit dem Zeug, was sie halt noch haben, oder?
Also man hat dann dieses VLSM, wie gesagt, vorhin eingeführt, das quasi darum geht, damals hat man wirklich nur sehr große Netzwerke verteilen können. Man hat einfach sagen können...
Das war aber vor 10 Jahren hat man auch schon... sowas gemacht.
Also ja klar, das wurde dann so eingeführt.
Früher war es halt so.
1995 wurde VLSM eingeführt. Und das ist auch die Zeit, wo es dann schon angefangen hat, dass Leute sich über IPv6 Gedanken gemacht haben. Also die ersten Papers oder so kamen, glaube ich, so 1995, 96 raus zu IPv6, wo man sich dann schon gesagt hat, irgendwie, wir werden mal vielleicht in Probleme laufen oder wir wollen einfach nur neue Features haben und machen einfach mal, was wir bisher gemacht haben, einfach mal wieder schön. Und IPv6 ist kein Universitätsprojekt, sondern es wird wirklich in Real Life auch benutzt. Also man kann auch heute schon dort drüber surfen, man kann auch darüber E-Mails schicken, es ist schon alles möglich. Es ist halt nur ein bisschen schwer, weil die normalen Provider noch nicht entdeckt haben, dass man damit Geld machen kann. Und deswegen kommt man heute eigentlich kaum in die Lage, dass man IPv6 zu Hause kriegt. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, man kann über IPv6 Tunnel quasi bekommen, dass man also quasi irgendeinen anderen Provider nochmal bittet, ich möchte meine Pakete in anderen Paketen, also in anderen Paketen entpackt haben. Ich habe quasi einen Tunnel durchs Internet, durch den dann IPv6 läuft und durch den ich dann meine IPv6-Konnektivität kriege.
Also meinst, du kriegst halt nicht direkt von jetzt irgendwie T-Online, wenn ich jetzt
also ich stecke meinen Router ein,
sondern ich hole mir das dann nochmal so über meine bestehende T-Online-Verbindung, hole ich mir das irgendwie nochmal.
Genau, also ich brauche quasi nochmal irgendwie einen zweiten Provider, die sind meistens auch kostenlos, aber ich kann von meinem normalen DSL-Provider, wenn ich mein DSL einstecke, bekomme ich nicht direkt IPv6. Da muss man sich meistens selber drum kümmern. Und das ist eigentlich momentan was die Geeks noch machen, also die Leute, die sich halt irgendwie Spaß daran haben, damit rumzuspielen, weil es momentan noch keinen Mehrwert bietet für den normalen User zu Hause. Also der normale User wird so sagen, eigentlich bringt mir, habe ich ja keine Vorteile davon. Aber in Zukunft sind da auch Vorteile auf jeden Fall zu sehen. Also wenn man sich anschaut, wie momentan...
Ich weiß nicht, also der Vorteil ist einfach, dass es halt dann einfach weniger Probleme macht und man keine Hacks bauen muss, um...
Also man sieht diese Hacks meistens nicht, aber wenn man zum Beispiel sich anschaut, wie momentan Home-Netzwerke, also Netzwerke, die quasi 2, 3 Rechner haben, sich eine Fritzbox davor installiert haben, die verwenden eine Technik von, nennt sich Network Address Translation. Das heißt also, ich bilde ein komplettes Netzwerk mit 255 Adressen auf eine IP-Adresse ab und sage dem Router einfach, er soll die dann wieder zurück übersetzen. Dadurch spare ich mir natürlich, kann ich natürlich hinter einer IP-Adresse komplett andere Netzwerke nochmal verstecken. Die
Also sprich, das Netzwerk, das ich dann bei mir zu Hause in der WG, ist dann in Richtung Internet einfach nur eine Adresse, während ich aber eigentlich mit meinen 5 Leuten hinten dran wohne, die alle einen Computer haben.
Genau, die erscheinen aber nach außen hin nur als eine IP-Adresse und sind von daher, kann man sich so das Netzwerk quasi so groß mogeln. Das Problem ist natürlich aber, dass die Software, wenn man halt zum Beispiel von außen rein kommunizieren kann, diese Rechner ja nicht adressieren kann. Also diese Rechner können quasi nur nach außen gehen und können von außen nach außen Requests machen, aber es ist zum Beispiel für schon schwieriger, wenn man dann dahinter Rechner hat. Da muss man spezielle Sachen einstellen, sogenanntes Port Forwarding, und muss quasi immer, immer gucken, wie man die Rechner dahinter adressiert.
Aber das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn man die Rechner nicht direkt ansprechen kann, oder so?
Das sollte eigentlich ein Firewall machen, und Network Address Translation wird nicht als Firewall, also eine Firewall-Software kann trotzdem die Requests oder die IP-Adressen blockieren, und NAT war nie als Firewall-Lösung gedacht, sondern ist wirklich nur so gedacht.
Praktisch macht's schon sowas.
Es ist meistens die gleiche Software, die das macht, und deswegen kommt das einem immer so vor. Das hat man aber das Problem, man benutzt irgendwie Voice-over-IP-Telefonie und man hat irgendwie vielleicht ein bisschen blöderes Setup oder irgendwie schlechte Software, und da merkt man schon, dass man da in Probleme kommt, weil bei Voice-over-IP ist es so, dass die Telefone quasi immer direkt adressiert werden. Das heißt also, das läuft nicht über irgendein System, wo sich das Telefon meldet, sondern wenn ein Telefonanruf reinkommt, wird das direkt ans Telefon zugestellt. So, und jetzt fällt das natürlich, wenn man jetzt irgendwie nochmal irgendwie 15 Rechner hinter dieser einen IP-Adresse versteckt, muss man sich halt entscheiden jetzt, wie man das halt durchzieht. Da gibt es verschiedene Lösungen für, die sind eigentlich alle relativ dreckig und unschön. Hm. Aber man hat das Problem einfach, also meistens muss man manuell rumstellen. Es gibt Automatismen dafür von Microsoft und auch unter Linux jetzt irgendwie schon, die weit verbreitet sind für UPnP und Nuthole-Patching. Die aber eigentlich auch wieder nur Hacks sind für den großen Hack-NAT. Also an sich will man das ja nicht verwenden.
UPnP ist doch, wenn ich irgendwie, ich habe einen Router und dann sage ich jetzt irgendwie meinem Rechner, da startet irgendeine Applikation und die braucht halt irgendwie einen besonderen Dienst, muss also von außen ansprechbar sein, und dann sagt der Rechner praktisch dem Router hier, mach mal.
Genau, kümmere dich drum, dass wenn irgendwie dieses...
Und das wäre alles gar nicht notwendig, wenn ich IPv6...
Genau, das wäre einfach gar nicht notwendig, weil wir haben einfach viel, viel mehr Adressen, also so unglaublich viele Adressen, dass man wirklich irgendwie so alles mit IP-Adressen vollpflastern kann, dass man dieses Network-Adressen-Translation gar nicht mehr braucht und jeder Rechner global adressierbar ist auf einzigartige Weise. Und man würde nie mehr in diese Probleme laufen, dass man irgendwie Kaskadierungen von Rechnernetzwerken hat, womit okay. man hier heute kämpft.
Aber jetzt machen wir mal Musik.
Nochmal Musik, und zwar spielen wir jetzt Three Dead Trolls von A Baggy.
In
A Baggy, stimmt.
The Privacy Song.
Viel Spaß.
Und dann noch vielleicht was hinterher, weil wir rauchen gehen wollen. Jo.
It's the Privacy Song. I don't have no privacy. Neither do you. The government is watching us, and Walmart's watching too. Your doctor keeps your urine for to clone your DNA. Those albums that you bought last night, well, now they know you're gay. Interpol has got a file on you, so does the FBI. McDonald's scans your face and there's a chip in your French fry. Your scan recorded, sold and sorted to a database in the sky. So whatever you do when they're talking to you, for God's sakes, lie. Lie, 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 lie. Lie about your income, your age, gender, and race. Spell your name incorrectly, so it's harder to trace. We can beat them back with bullshit. We can rub it in their face. We can stick a big old monkey wrench right up their database. Lie, 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 lie. Lie, lie, lie. See now, Walmart thinks I'm a 75-year-old pensioner. And Sony thinks I'm a single mother of 10. The airline company thinks I make 700 grand a year. And Visa thinks I'm an Inuit woman named Ben.
of the man. You can lie right through your tooth. They can take away our privacy, but they can't have the truth. Lie about your favorite drink, your viewing habits, and the color of your sink. Make up a phone number, make up a postal code. If we all lie together, the computer might explode. So come on, everybody, let's beat those privacy-invading bastards. Let's beat them with disinformation and organized chaos. Let's crash that computer. Let's skew those statistics. Because let's face it, there's only one magical person who knows all our secrets. And if Santa ever does sell his database, we're all screwed.
Hannes?
Thema IPv6 heute. Wir wollen jetzt mal kurz auf die neuen Features ansprechen. Das Problem, was wir bei den Features haben, ist insoweit eigentlich, dass wie gesagt, die normalen Home-Anwender und auch irgendwie viele Administratoren in großen Netzwerken nicht einsehen werden, wieso man IPv6 braucht. IPv6, die meisten Features, die wir in IPv6 haben, wurden eigentlich alle zurückportiert zu IPv4. Das heißt, die meisten Sachen, die wir in IPv6 dann irgendwie anpreisen, das ist jetzt irgendwie ein tolles Feature, deswegen soll man jetzt IPv6 verwenden. Dafür gibt es eigentlich immer Äquivalente in der IPv4-Welt. Eine besondere Art und Weise, worauf Wert gelegt wurde, ist die Autokonfiguration. Das ist relativ schick. Sämtliche Rechner, die quasi Internet anbieten, also in dem Fall Router, die anderen Leuten ermöglichen, quasi sich ans Internet anzuschließen, schicken auf bestimmten Adressen Pakete raus, womit sie anderen Rechnern sagen, ich biete euch hier Internet an. Ihr könnt hier eure Router auf mich legen und ich gebe euch Internet über meinen Rechner. Das hat in der IPv4-Welt kennt man das unter dem Begriff DHCP, das ist auch irgendwie bei Windows voreingestellt und ist auch eigentlich fast, obwohl man es vielleicht gar nicht weiß, in den meisten Netzwerken am Laufen. Das heißt also, man steckt seinen Rechner ein, wartet ein paar Sekunden und ist dann quasi fertig, dass man im Internet surfen kann. Das ist die Aufgabe von DHCP. In IPv6 macht das diese Autokonfiguration von den Routern. Da hat man aber vielleicht noch irgendwie, war man sich nicht ganz schlüssig und hat vergessen, man hat konzeptionell rausgelassen, dass man ja auch andere Dienste darüber announcen kann. Also, wenn man DHCP-Rechner hat, dann schickt er meistens einen Name-Server mit. Das heißt also, das sind die Server, die dafür da sind, die Hostnamens, also sowas wie www.entropia.de, dann in einer IP-Adresse aufzulösen. Das wird nicht automatisch verteilt. Und deswegen wurde dann angefangen, auch das DHCP von V4 auf V6 zu portieren. Und man kennt eigentlich die beiden Sachen unter dem Begriff Stateless, das ist diese Autokonfiguration von den Routern, und Stateful, das ist dieses DHCP V6 Autokonfiguration. Und hat deswegen schon mal wieder so zwei Möglichkeiten, seine Rechner zu verwalten, was zum Teil ein Problem ist und zum Teil eigentlich schon relativ nett ist, weil es eigentlich automatisch funktionieren soll. Ich sehe das Problem da irgendwie so, dass das halt diese Spezifikation aus 95 gemacht wurde. Man hat sich damals vorgestellt, irgendwie machen das jetzt irgendwie nochmal so von vorne und machen das jetzt richtig schön und hat dann diese RFCs, RFC steht für Request for Comments, die quasi
diese Internetstandards.
Es sind so quasi die Internetstandards rausgegeben von der Internet Society. Und hat dann quasi sich damals so gesagt, irgendwie, okay, wir versuchen das auf so einem automatischen Weg zu machen und machen das irgendwie so richtig schön, und mit den DNS-Servern, damit befassen wir uns nicht, weil das ist andere Welt. Und jetzt hat man Probleme, diese ganzen Sachen, die man damals so standardisiert hat, irgendwie so durchzudrücken. Und die Software, die das irgendwie handhabt, ist zum Teil halt noch irgendwie in der IPv6-Welt noch ein bisschen unausgereift. Also DHCP V6-Server aufzusetzen, dass der mal funktioniert, ist irgendwie einen halben Tag Debugging, also musste sich einen halben Tag echt hinsetzen und irgendwie schauen, was irgendwie auf dem Kabel passiert, damit man dann irgendwie das zum Laufen kriegt. Manche Software kann viele Features nicht, Entschuldigung.
Ich glaube aber so, ganz allen, die jetzt zuhören, ist vielleicht nicht ganz bewusst, was dieses DNS-Zeug überhaupt ist und so. Also ich meine, das ist schon ein bisschen erklärt, aber das Problem ist einfach, der Rechner, wo jetzt irgendwie www.entropia.de draufläuft, ja, das hat irgendwie eine Nummer, da heißt, was nicht, 217.28.96.154 oder so. Und das kann man sich halt irgendwie ziemlich schlecht merken, weil wenn ich hier jetzt irgendwie in der Radiosendung sage, ja, guckt auf unsere Webseite unter 217.28.96.154, dann wird genau niemand gucken. Während wenn ich halt sagen kann, www.entropia.de, dann kann sich vielleicht irgendjemand das merken. Ja.
Ja.
Und was dann dieses DNS macht, ist einfach, ich sag dem DNS-Server, sag mir mal die Nummer zu www.entropia.de und wirf dann diese 217, 28, 96, 154
auf. Und das passiert einfach transparent, ohne dass man sich um diese Nummern quasi kümmern
muss. Genau, das muss man halt irgendwie bei IPv4 machen, und bei IPv6 wäre irgendwie genau das Gleiche, außer dass wir halt nicht mehr so die kurzen Nummern haben,
also sondern sind halt
längere und mehr.
Also das ist auch so ein Problem von IPv6. Also IPv6 wird das DNS wirklich wesentlich wichtiger werden, weil wo man sich jetzt heute noch irgendwie die IPv4-Adressen noch relativ gut merken kann, das sind halt Vierer-Tupel, haben wir es dann irgendwie schon mit Achter-Tupeln, glaube ich, zu tun, aber in Hexadezimal. Und
also vielleicht zum Vergleich mal kurz.
Also jetzt zum Beispiel nehmen wir einfach mal eine normale Home-Adresse, irgendwie vom Club ist die 192.1, also wir nehmen jetzt einfach mal eine Adresse bei uns aus dem Clubraum raus, das ist die 192.168.23.25. Und Nein, Geist wird jetzt mal kurz eine äquivalente Beispiel-IP-Adresse im IPv6-Raum auf vorlesen.
Das ist dann 201.0db.85A3.8.5A3.1.9. Haben sich alle gemerkt, gut.
Genau, und damit kann man halt nichts anfangen. Und man sieht sofort irgendwie, es wird wesentlich wichtiger, dass man irgendwie Namen für die IP-Adressen vergeben kann. Und von daher ist es auch irgendwie komisch, dass sie in der Autokonfiguration sowas wie DNS nicht berücksichtigt haben. Aber es ist, kann man auch mal wieder so sehen, es ist einfach eigentlich ein anderer Aspekt des Systems.
Hm. Aber jetzt machen wir erstmal nochmal Musik, bevor wir weiterreden.
Weiter Musik?
Also jetzt müssen wir natürlich nochmal Musik raussuchen.
Was hören wir denn?
Mach nochmal den Deacon. Das hatten wir gerade eben schon. Nee, nicht das gleiche Lied. Merkt, hier ist alles live, deswegen sind wir nicht so gut vorbereitet. Halt, jetzt hat er das Verzeichnis gewechselt. Ist egal, mach irgendwas rein. Jo.
Oh, Baby. Yeah. Oh, yeah. All the pretty girls in the world, and the pretty girls too, just to be pretty anyway, baby. yelling your number, I call you up, you act like your sexist son. I don't have to trouble with you, but it's me, but I have a little problem with you, that fucking me. Maybe you know him would take care of you.
Oh, yeah.
Some say you just like to drive, and I know it ain't true. Hey, listen to it, yeah, you know it's a bad glitch. For good or worse, it makes you all rich. So I was caught over with my pistol. It's just a couple of your pistols. Something must be having that in this house, cause we're child for a poor file. So now that you're my charming voice, you could do get another USB in it. But voice, if you wanna wait and not be phony,
oh, yeah.
You better give me that money. Oh, yeah.
Bumpy,
yeah.
Baby, I got your money, don't you worry,
silly. Oh yeah.
Baby, I got your money.
Yeah, 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 yeah.
Bumpy.
Oh yeah, yeah, yeah.
Baby, I got your money, don't you worry, silly.
Baby, I got your money. So I glanced at the girl glanced at me. Whispered in the ear, wanna be with me? You wanna look pretty low in my video. Oh, chunky, unclad, and I let you all know. Just dance if you cut up in the alley, just dance. If you stop, then I'll put them silhouettes in your pants. I'm sorry, as chunky as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems, cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just a laptop right with some money. So give me my streets and give me my money. Radio, play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you're loving me. And the you is a better look at me funny. Oh, you know my name, now give me my money.
Hey, Bumpy.
See it.
Baby, I got your money. Don't you worry, silly.
Just see it right
baby,
now.
Baby, I got your money.
If Bumpy wants his,
Bumpy.
I think I should give him his money.
Baby,
oh,
I got
like
your money. Don't you worry, silly.
In the club like this all night. Put your ass, but let me hold it tight. You looking at my screen saying, it is so nice. The bracelet is Dylan's shiny disco lights. Help me solve my problem. I would get this money and drop them. What key laptop when I won the lotto? Friend of mine, thermal carrying rolls. Oh, done well, you can call me Comfy. And then look up your skirt. And you want some of this comfy? Mr. Page programmed me with a KD Plus. Stop annoying me, yeah, play my music loud. It takes the package and comfy to the crowd. They say at his disc in her dry red, he will be at me dead. Back to loss, but give me my money.
Comfy?
Yeah.
Baby, I got your money, don't you worry, silly.
Hey.
Baby, I got your money.
Kill the beat.
Hey, comfy?
Oh yeah.
Baby, I got your money, don't you worry.
Say it, I got a lot.
Baby, I got your money. Oh,
oh yeah.
Thank you.
So, das war tolle Musik von Mr. Hopkinsons Computer. Irgendwo, glaube ich, beim MySpace oder so gefunden. Naja. Ich glaube, ein Problem haben wir da noch nicht, gar nicht angesprochen, nämlich das folgende. Zum Beispiel podcastintropia.de. Ne? Das kann man per IPv6, irgendwie kann man die Sendung alle runterladen. Könnte man, wenn man IPv6 hätte, weil das irgendwie der Mensch, der das für uns da irgendwie auf den Server geladen hat, hat es eingerichtet. Aber entropia.de zum Beispiel, das hat momentan keinen IPv6. Muss ich zu unserer Schande gestehen. Aber jetzt sehe ich halt irgendwas Problem, jetzt habe ich dann zu Hause so eine tolle IPv6-Adresse von meinem T-Online gekriegt oder so. Jetzt natürlich nicht, aber könnte ja sein. Was mache ich dann mit den ganzen alten Adressen, die ich da nicht mehr ansprechen kann?
Also erstmal ist vielleicht darauf einzugehen, dass IPv6, man hat sich schon Gedanken dazu gemacht, dass irgendwann das Problem kommen wird, dass man das IPv4-Netzwerk umstellen muss auf was Neues und hat IPv6 so designt, dass es auf jeden Fall mal, man kann es parallel fahren, das heißt also man kann IPv4 und IPv6 gleichzeitig auf seinem Rechner fahren. Die meisten Betriebssysteme machen das dann so, dass sie sagen, irgendwie, wenn ich IPv6 habe, versuche ich halt über IPv6 zu connecten. Wenn IPv6 nicht möglich ist, dann versuche ich erst über IPv4 zu connecten. Das ist so momentan generell die Policy. Dazu zu sagen ist auch noch, dass wenn man irgendwie Microsoft Vista hat, dann hat man automatisch IPv6, da die Vista-Systeme sich automatisch so einen Tunnel zu Microsoft bauen und dort automatisch IPv6-Adressen drüber kriegen. Das nennt sich irgendwie Projekt Toredo.
Echt, das wusste ich noch gar nicht.
Also wenn man Vista hat, hat man sowieso eigentlich schon immer IPv6. Man kann das relativ leicht blocken an der Firewall, aber wenn man es nicht macht, ist das automatisch konfiguriert und funktioniert auch schon in der, einfach in der Praxis so. Und ohne dass man es irgendwie weiß, benutzt man das dann schon. Ich
meine, abgesehen davon, dass es irgendwie nicht so toll ist, dass es über Microsoft geht, ist das eigentlich gar keine dumme Idee.
Das ist eigentlich ziemlich cool, aber das Problem ist halt wirklich, der Traffic sammelt sich halt von vielen, vielen Usern an bestimmten Punkten und dort kann man halt leicht auch Traffic überwachen, vor allem wenn man nicht verschlüsselt. Für den User eigentlich sollte sich nichts ändern. Das heißt also, diese IP-Adressen, die sich jetzt unten drunter ändern, die sollten vom Browser oder der Browser oder der E-Mail-Client, die haben damit eigentlich nichts zu tun, sondern das Betriebssystem kümmert sich ja quasi damit, diese ganzen Pakete zu bauen und auch diese Adressierung handzuhaben. Das heißt, irgendwie Software muss man dann eigentlich bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich fast gar nicht anpassen. Sie müssen mit neuen IP-Adressen zum Beispiel klarkommen, die parsen können und müssen dann auch irgendwie an bestimmten Stellen schon sagen, sie möchten auch IPv6 haben. Aber die meiste Software, also wenn man, die man so kennt, also Firefox, auch Internet Explorer, sowie die meisten Thunderbird-Sachen sind auch schon IPv6-fähig. Das heißt, die benutzen das dann schon automatisch, ohne dass man irgendwie was machen muss.
Aber da steht zum Beispiel hier, ich habe jetzt hier so eine Liste aus der Wikipedia, da steht zum Beispiel, dass so Linux kann man es machen, bei Mac OS X wohl auch. Bei Windows ist es so, dass es irgendwie erst ab Vista so richtig funktioniert. Bei XP gibt es da so einen optionalen, experimentellen
Protokollstapel. Bei XP, glaube ich, hat man das irgendwie bei Service Pack 2 als relativ zuverlässig eingestuft schon. Und es ist nicht per Haus vorhanden, aber es ist auf jeder Festplatte schon drauf. Man muss sich einfach nur auf Start ausführen gehen und dort das Kommando IPv6 leer install eintippen und schon hat man IPv6 aktiviert auf seinem Rechner. Meistens aber halt noch so, dass man nicht verbunden ist. Also man muss halt dann sich selber darum kümmern, dass man IPv6-Verbindung erhält. Man kann aber, es gibt aber auch von Microsoft Toredo auch Clients für diesen Tunnel zu Microsoft für Windows XP. Also man kann halt zum Beispiel das gleiche System, was Vista benutzt heute, auch auf Windows XP nachinstallieren.
Aber das empfehlen wir jetzt nicht, oder?
Das empfehlen wir jetzt nicht. Also das ist nur so, man kann es machen, das ist halt wahrscheinlich die simpelste Art und Weise, an IPv6 zu kommen. Die anderen schönen Art und Weisen, wie man das machen kann, ist, man geht in die Wikipedia und auf der Seite zu IPv6 müsste, glaube ich, ganz unten ein Link sein zu Anbietern, die solche Tunnel anbieten und man kann dann einfach mal auf deren Webseiten schmökern, was man da machen kann und kann sich selber so ein Bild machen, wer denn da zuverlässig ist und sich dann entsprechend einen Tunnel dazu machen. Meistens ist es nur ein Webformular ausfüllen, eine E-Mail beantworten kurz, eine automatisch generierte und hat dann quasi meistens schon sofort den Zugang. Ja. Ist ein bisschen mit Konfigurations- und Tricks verbunden, aber es funktioniert. Es gibt aber in Karlsruhe, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es der Provider wirklich aus Karlsruhe ist, gibt es auch einen Provider, der schon IPv6 nativ auf DSL anbietet. Das heißt, dass man seinen Router quasi einfach nur reinsteckt und man hat einfach automatisch IPv6, ohne was zu tun. Das gibt es auch schon.
In der Wikipedia sind auch unter Weblinks, also wenn man die Seite aufmacht zu IPv6 in der deutschen Wikipedia, gibt es unten bei Weblinks dann so ein paar Artikel, die man noch nachlesen kann, wenn man das jetzt hier nicht ganz verstanden hat oder also so.
Es gibt Tutorials, es gibt dafür Software, die muss man sich runterladen, die kann man per GUI dann den Username und das Passwort eintippen und kriegt dann quasi so ein IPv6-Tunnel gelegt und kann das dann auch benutzen.
So unter Windows geht das oder was?
Das geht auch unter Windows, ja. Also da gibt es auch keine Probleme.
Echt? Mhm. Also wenn ich jetzt zu Hause IPv6 haben will auf meinem Windows, dann klicke ich da irgendwie.
Es gibt da auch von, ich weiß nicht, ob es von Six, aber es gibt auch so IPv6-Clients, die sich dann halt wie einen Dienst in Windows einfach reinklinken und ähnlich wie halt so ein Programm, was auf Linux läuft im Hintergrund, einfach das auch unter Windows im Hintergrund macht.
Das ist einfach.
Also das ist, man muss halt vielleicht einen Texteditor anfassen und muss halt eine Datei bearbeiten, aber ich glaube, das ist da, also es gibt auch schon GUIs dafür. Ich habe da schon mal was gesehen, ich kann aber über den Zustand dieser GUIs nichts sagen. Also es ist kein, also für jemanden, der so ein bisschen Computerahnung hat, ist es eigentlich kein größeres Problem, sich so einen IPv6-Link zu besorgen. Und dann bleibt halt auch die Frage, wieso eigentlich? Also wir haben ja bis auf diese
Probleme. Das ist mein Problem. Ich glaube, also mein einziger Use Case, den ich so habe mit, oder Use Case heißt, die Anwendung, die ich für IPv6 hätte, wäre, dass ich hier in den Club direkt an die Maschinen kommen. Also wir haben jetzt irgendwie in Tropia, also die
Clubräume, den Clubräume,
da haben wir viele Rechner stehen und ich komme eigentlich nur an den Router außen dran von daheim und muss dann immer irgendwelche Tricks verwenden, wenn ich jetzt an den Rechner hinten dran gehen möchte. Und dann, wenn ich jetzt bei mir IPv6 machen würde zu Hause, könnte ich halt dann direkt auf die Rechner drauf gehen, weil wir im Club halt IPv6 haben.
Genau. Also wenn es durch die Firewall durchgelassen wird, was bei uns ja nicht der Fall ist, müssten wir auch dementsprechend erst freischalten. Ja.
Sind wir so ein...
Wir haben, es gibt eine RFC 1449 ist die RFC für ICMP.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber wir müssten es erst freischalten, okay, das wusste ich nicht.
Genau,
also ich dachte,
genauso,
ich mache es einfach und dann ging das.
Genau, also Sicherheitsaspekte sind halt genauso wie IPv4. Meistens hat das halt dieses NAT gemacht, diese Network Address Translation, dass man einfach die Rechner nicht gesehen hat. Einfach,
aber eher so als Nebendefekt, oder?
Aber es, ja, genauso als Nebeneffekt, ja, hat man die Rechner halt nicht ansprechen können. Aber bei IPv6 ist es halt möglich, das heißt, man muss sich halt selber drum kümmern, eine Firewall zu haben, aber in den meisten Firewalls ist das eigentlich inzwischen schon möglich und kein Problem.
Na gut, das ist aber dann irgendwie auch so der Anwendungsfall, denn von dem eigentlich auch so die durchschnittliche WG irgendwie was hätte, dass man einfach sagen könnte, man kann jetzt jeden Rechner einzeln ansprechen, wenn man will. Also das ist noch, vielleicht noch wichtig. Also
man, ja, man kann
dem Router also halt sagen so, lass mal bitte den Dienst da durch zu meinem Rechner hinten dran und ich kann den direkt ansprechen von überall, wo ich bin, zum Beispiel um mal an meine Dateien ranzukommen mit Passwort oder so.
Genau, hat Vorteile. Also auch zum Beispiel der Fall, dass man in einer WG wohnt und irgendwie 2-3 Leute aus der WG haben irgendwie einen Voice-over-IP-Account und dann fängt das an. Also ich kenne so die meisten
WGs,
die telefonieren übers Internet und die meisten, die ich da kenne, die haben da richtig Probleme mit, weil man muss halt sagen, wenn halt ein Telefonanruf reinkommt, wo muss der halt hin? Und wenn man dann 3 Telefone hat, dann muss man sich was ausdenken, wie man das dann mit diesen 3 Telefonen...
Aber Skype geht das doch alles automatisch.
Ja gut, Skype benutzt da auch ganz andere Methoden.
Ach, das ist dann auch wieder so Tricksereien.
Skype macht sehr böse Tricks, die halt nicht bekannt sind. Mhm. Ist ja auch ein geschlossenes und proprietäres System. Funktioniert ganz klar durch NAT durch und hat sich wahrscheinlich auch deswegen auch sehr gut gehalten, da es halt einfach eine Software ist, die man installiert und einfach funktioniert, ohne dass man irgendwas machen muss. Und das wäre halt in der IPv6 auch möglich dann.
Okay. Ja, jetzt machen wir noch Musik.
Okay, wir spielen
Dan Deacon. Mit irgendeinem Track, keine Ahnung.
Thank you.
Ist mir gerade die Musik stehen geblieben, naja.
Du war Rechner.
So sind wir wieder da bei Radio Chaotica. Wir haben übrigens auch eine Webseite, entropia.de/radio. Da genau. Kann man auch nochmal die Sendung dann wahrscheinlich, wenn ihr es live hört, in ein paar Tagen erst, oder vielleicht magst du auch heute, dann nochmal nachhören und so. Und auch die anderen Sendungen hören und den Podcast abonnieren und so.
Haben wir noch irgendwie Links dazu rein zu ein paar entsprechenden Themen?
Ich glaube, da ist gerade Netz ausgefallen. Naja, wir haben gerade Probleme mit unserem Netzwerk.
Das heißt, wir müssen jetzt die letzten Viertelstunde so durchmachen. Das machen wir ohne Probleme. Wie schon gesagt, also IPv6 hat auch ein paar Features, die relativ schwer in IPv4 abzubilden sind. So ein Feature, was halt noch gar nicht eigentlich in Verwendung ist, ist so dieses Mobility-IP, was eigentlich ein sehr nettes Feature ist. Es geht darum...
Mobile IP.
IPv6 heißt genau, Mobile IPv6. Und zwar geht es darum, dass man hat auf sein Gerät, das sich in verschiedene Netzen einbucht. Also man hat zum Beispiel sein Handy und läuft halt in der ganzen Stadt rum und in der ganzen Stadt sind verschiedene Netze aktiv, in die sich das Handy einwählen kann und jedes Mal kriegt dieses Handy natürlich sofort eine eigene neue IP-Adresse, entsprechend aus diesem Netzwerk raus.
Und oder mein Rechner vielleicht auch, oder? Wenn ich Laptop, ich
wenn bin mein Laptop hat und unterwegs. geht irgendwie, hockt sich in ein Internetcafé rein, hat man, oder in einen, geht zum Bahnhof und hat dort einen Hotspot, also einen WLAN-Access-Point, in den man sich einklingt, hat man eine neue IP-Adresse. Und Mobile IP kümmert sich darum, dass man sagen kann, hallo, ich bin hier und ich möchte meine alte IP behalten und bitte schickt mir doch alle Pakete, die zu meiner alten IP gehen, doch jetzt an diese neue IP. Hat zum Beispiel den Vorteil, auch im Bereich Voice-over-IP kann man sich zum Beispiel damit helfen, dass man sein Telefon immer auf einer festen IP-Adresse hat und dann einfach seinen Laptop mitnimmt und das Telefon immer da ist. Hat auch, also man muss halt irgendwie schauen, was halt für den normalen Anwender, vielleicht ist das nicht so praktisch, aber man kann damit schon relativ lustige Sachen basteln zum Beispiel. Also wenn man halt immer unter der gleichen IPv6-Adresse da ist, dann kann man zum Beispiel auch mit dem Handy halt einfach einfacher kommunizieren und kann zum Beispiel sich irgendwelche Sachen aufs Handy pushen lassen oder mit Laptops zum Beispiel hat man immer eine IP-Adresse, wo man den erreichen kann, egal wo er ist, wenn zum Beispiel auf dem Laptop noch irgendwelche interessanten Dateien sind und das ist ein Laptop von Freund, der jetzt gerade in der Uni sitzt, dann hat der halt trotzdem die IP-Adresse, die man halt kennt und kann die halt trotzdem ansprechen. Das ist aber relativ nett.
Kann ich das heute schon machen, wenn ich jetzt mit meinem Laptop immer die gleiche Adresse haben will? Oder ist das irgendwie schwierig?
Also Mobile IPv6 gibt so zwei Arten. Es gibt so diese schöne Art und Weise, wo quasi den Routern Bescheid gegeben wird, diese IP-Adresse hat sich da geändert. An sich ist es so ein System, wo quasi der Router, also das Netzwerk, wo man drin ist, hat man quasi eine Agent drin und dieser Agent schickt die Pakete halt einfach weiter in einem dynamisch aufgebauten Tunnel. Ja. Das funktioniert schon heute schon. Da sind Implementierungen raus und ich glaube auch jedes größere Betriebssystem, also inklusive Mac OS X und Windows, kann das auch inzwischen. Dann auch durch IPv6 ist auch IPsec gekommen. IPsec ist, Sec steht für Security oder Secure, je nachdem, ist die Verschlüsselung von wirklich sämtlichen Daten auf dem IP-Layer. Das heißt also, man kann dann auch über www surfen, also ohne HTTPS, sondern nur über HTTP und kann sich trotzdem sein, dass seine Daten nicht angeschaut werden können, weil quasi wirklich jedes IP-Paket nochmal verschlüsselt wird. Also man kann quasi gar nicht drumherum, außer diese Verschlüsselung zu machen. Das ist aber ein Feature, das dann auch als IPv4 wieder zurückportiert wurde. Der Vorteil bei IPv6 ist nur, wenn ein Gerät sagt, es kann IPv6, dann muss es auch IPsec können. Bei IPv4 ist es ein Feature, das heißt also, die meisten Geräte können es nicht. Die Betriebssysteme können es meistens, aber man kennt natürlich auch irgendwie Embedded Devices oder so Zeug. Und wenn man dann ein IPv6-Gerät kauft, muss es auch damit draufstehen darf, es kann IPv6 auch IPsec können und auch dieses Mobile IPv6 zumindest mit umgehen können. Ja. Das sind so Sachen, die sind auch wieder in die IPv4-Welt zurückgekommen. Haben, deswegen ist es so ein bisschen problematisch. Also das ist eigentlich der große wirkliche Vorteil ist halt dieser größere Adressraum, den man so hat, dadurch halt die Möglichkeit, viele Rechner halt sehr, sehr einfach zu adressieren. Man hat diese Autokonfiguration, aber auch zum Beispiel bei IPv6 war es so, dass man immer Site-Local und Link-Local-Addresses hat. Das heißt also, die Adressen wurden aus der eindeutigen Kennung der Netzwerkkarte raus aufgebaut. Da können wir auch später nochmal was zu sagen. Das hat den Vorteil, dass man, auch wenn man zum Beispiel in einem kleinen Netzwerk ist, zum Beispiel zwischen, man hat sein Handy an und man möchte jetzt irgendwie mit einem Freund kommunizieren, der auch nur WLAN hat, aber man hat überhaupt gar keinen Server, der irgendwie das Netzwerk verwaltet, dann haben diese Telefone oder diese Laptops automatisch eine IP-Adresse, mit dem man sich miteinander reden kann und dass man auch nur irgendwas konfigurieren muss. Da muss man wirklich gar nichts machen. Das macht auch jedes Betriebssystem und das wurde auch in IPv4 zurückportiert und das kennt man vielleicht anhand der IP-Adressen. Ich kenne den Adressraum gar nicht. Mit 169 fängt er vorne an. Also wenn man irgendwie in Windows hochfährt und der keine IP-Adressen, keine automatisch konfigurierte IP-Adresse findet, weist sich Windows immer selber so eine Adresse zu. Und das ist dafür da, dass man dann einfach später, ohne dass irgendein Server vorhanden ist, einfach miteinander kommunizieren kann. Also, das ist so das Problem. Wie sieht das mit IPv6 heute bei so Geräten aus? Also wir haben das Problem, dass halt Telekom und 1&1, wenn man sich einen DSL-Anschluss kauft, dann hat man meistens einen Router dabei. Die Dinger sind noch nicht IPv6-fähig, also selten IPv6-fähig. Man kann es vielleicht nachrüsten bei manchen Anbietern, aber es ist irgendwie immer relativ schwer. Aber
was dann irgendwie vielleicht für mich noch irgendwie eine interessante Frage ist, nämlich das Problem ist ja bei IPv4 immer noch, wenn ich heute jetzt irgendeinen DSL-Anschluss bestelle und so und ich wähle mich ein, dann kriege ich eben eine neue Nummer. Und da ist jetzt die Frage, passiert das dann bei IPv6 immer noch oder habe ich da dann eine feste Nummer vielleicht dann irgendwann, weil es so viele gibt oder wie ist das
einzuschätzen? Also es ist eigentlich gedacht, dass man bei IPv6 keine Nummer kriegt, sondern ein ganzes Netzwerk bekommt. Das sind dann so die sogenannten Slash, also man kriegt quasi...
Kriegt immer das gleiche Netzwerk.
Das ist die Frage, wie es ein Provider macht, aber es wird nicht anders Sinn machen, dann immer die ganzen Rechner intern umzunummerieren. Also ich denke mal schon, dass es dann ein eigenes Netzwerk geben wird. Also bei dem DSL-Provider, den ich bisher kenne, ist es so. Da kriegt
also ich frage deswegen, weil das ist auch wieder so, den Anwendungsfall, den ich so irgendwie sehe, ist halt dann, wir haben jetzt hier irgendwie Clubräume und wir haben ganz normal einen DSL-Anschluss. Und jetzt haben wir aber dann, ja gut, bei uns geht's noch, weil wir bei QSC sind, da kriegt man nicht immer eine andere Adresse, sondern nur, wenn man irgendwie mal wirklich Ausfall hat, aber an sich kriegt man immer eine andere. Und dann muss man sich dann irgendwie was bauen, dass man dann überhaupt noch so einen festen Bezugspunkt hat, damit man auch an das
Netz rankommt. Wenn man woanders an seine Sachen kommen möchte. Das ist bei IPv4 aber auch eine Bürokratie, das wird sich wahrscheinlich noch entscheiden. Momentan sieht es dann noch ziemlich relaxed aus. Bei IPv4 ist halt der Nummernraum so erschöpft, dass sie halt auch sehr dynamisch mit den IP-Adressen umgehen möchten, zum einen. Zum anderen, glaube ich, gibt es auch irgendwie richtig...
Das kommt ja daher, dass sie jetzt irgendwie, man hat jetzt halt irgendwie 500 Kunden, die sind aber nicht alle gleichzeitig online und will dafür halt nur 250 Adressen verbrauchen, genau. Weil das, wenn das halt aufgeht, dann geht es auf.
Genau, also man overcommittet den Adressraum quasi so ein bisschen. Das
geht halt deswegen, weil Hannes und ich nicht gleichzeitig online sind zum Beispiel.
Genau, ja.
Das heißt, dann kriege ich immer die gleiche Adresse, wie er mal vorher hatte und so. Nur nie gleichzeitig natürlich, aber...
Der andere Grund ist auch glaube ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber habe es aus verschiedenen Quellen gehört, dass es halt auch irgendwie Bestimmungen gibt von den Registraren, von den IP-Registraren, dass wenn eine IP-Adresse länger als 24 Stunden benutzt wird durchgängig, die auch registriert sein muss. Das heißt also, der Provider muss dann selber wieder nach oben einpflegen, dass diese IP-Adresse zu diesem Anschluss gehört. Mhm. Und da wird es in Zukunft, denke ich mal, mir ist es nicht klar, wie die Bürokratie gerade bei IPv6 läuft. Ich glaube, es ist aber nicht so der Fall. Wenn man zu so einem Tunnelbroker geht, also sich so einen Tunnel einrichtet, beziehungsweise sich irgendwie IPv6 beschafft, hat man normalerweise wirklich sein eigenes Netzwerk. Das heißt, man kriegt wirklich einen eigenen Präfix, in welchem man dann wieder 2 hoch 64 Rechner adressieren kann. Und das sollte für jeden Home-User eigentlich genug sein, um...
Präfix heißt so einen eigenen Adressbereich.
Einen Adressbereich, in welchem man Rechner verteilen kann. Und das sollte für jeden Nutzer mehr als genug sein. Also kann man sich ja ausrechnen, wie viele Rechner man da reinstecken kann. Dann verlimmt man noch ein paar wegen ein paar speziellen Adressen, aber... Kann man sich beliebig viele Rechner in sein Zimmer stellen, wenn man nur einen DSL-Anschluss hat.
Naja, aber jetzt machen wir erst nochmal Musik und dann melden wir uns nochmal kurz zurück.
Doch,
wenn
Musik.
Es schon wieder fast vorbei ist, machen wir erst einen Track oben. Ich glaube, es funktioniert wieder. Den ersten.
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Ja, wieder bei Radio Chaotica. Thema heute IPv6, schon fast ganz am Ende. Hannes, was ist, wir haben jetzt über IPv6 geredet und IPv4 und was ist ein IPv5? Also
IPv5 war so ein bisschen blöde Sache. Und zwar wurde die, es gibt in den IP-Paketen, also in diesen Paketen immer eine Versionskennung dafür, welche Version gerade von da vorbei fliegt an den Routern quasi. Und die Version 5 wurde für ein experimentelles Streaming-Projekt benutzt. Und man hat sich dann gesagt, auch um die Verwirrung nicht irgendwie groß zu machen, dass man irgendwie das IPv5 nennt, aber dann eine 6 quasi im Versionsheader drin stehen hat, hat man dann das Protokoll gleich IPv6 genannt. Also IPv5 hat nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich, worüber wir gerade reden, sondern läuft eigentlich in eine ganz andere Richtung. Da geht es irgendwie über darum, dass man irgendwie Videos gucken kann über das Internet und sowas ähnliches.
Hat also und die Chinesen haben aber auch noch irgendwas erfunden,
oder? Ja, die Chinesen, die arbeiten an IPv9, also IPv8 und IPv7 sagt mir aber eigentlich auch gerade nichts. Kann man sich immer nochmal nachschauen. An IPv9 bin ich jetzt aber auch nicht fit, was das angeht, was sie da machen. Das wird wahrscheinlich eine Abart von IPv6 sein. Der Grund, dass die Chinesen wahrscheinlich sowas machen, ist, dass sie sich so abgrenzen wollen von der Rest der Welt. Also man kennt ja schon die Zensur, die dort stattfindet. Also Google auch zensiert ja in China höllischst. Und ich sag mal, dass sie einfach nur damit irgendwie ein Protokoll bauen wollen, was inkompatibel zu dem Rest der Welt ist, um einfach die Hürde der Kommunikation zu erhöhen.
Kann schon sein, aber es ist auch irgendwie in China halt, haben die vielleicht auch andere Probleme, weil die halt einfach eine Milliarde Menschen haben.
Also für China ist es halt wichtig, dass, also wenn man sich auch anschaut, wie die Verteilung von IPv4-Adressen aussieht, haben halt die Amerikaner, wenn man das jetzt mal personenbezogen sieht, halt um einiges mehr IP-Adressen. Also ich glaube, die halten irgendwie fast die Hälfte der IP-Adressen drüben in Amerika, und wenn man sich das dann mit den dritten Weltländern anschaut, dann was die halt da unten haben, ist halt da im Gegensatz dazu gar nichts. Also ist auch sehr wichtig, dass es für die IPv6 kommt, weil IP-Adressen zu hosten und so ist auch wieder relativ teuer, sich zu die beschaffen. Oder man muss irgendwie steinige Wege gehen und muss.
Das heißt, wir haben da schon so eine komische Trennung dann, oder?
Ja, es ist halt so eine Schere im Internet, die man halt vielleicht dadurch auch wieder ausgleichen könnte, weil einfach IP-Adressen genüge vorhanden sind, sodass es halt da auch um keine Konkurrenz kommt.
Ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass man irgendwie zu wenig Adressen hat, aber gut.
Nö, das auch nicht, aber. Wer einen, könnte man halt helfen.
Wenn ich jetzt so IPv6 habe, was habe ich denn vielleicht für Probleme damit?
Also das Problem ist halt irgendwie, wir haben ja vorhin schon Beispielnummern vorgelesen, man ist wesentlich mehr auf diese Namensserver irgendwie angewiesen, weil man kann sich IP-Adressen, was man jetzt bisher vielleicht noch konnte oder was wir auch häufig noch machen, irgendwie im Kopf halten, geht in dem Fall nicht mehr. Also wir müssten halt dann einfach wirklich einen Namen verwenden. Und das heißt, der DNS-Server muss halt einfach immer laufen und muss halt funktionsfähig sein.
Also um ehrlich zu sein, ich kenne das ja auch schon von Arbeit oder so, da gibt es dann halt irgendwie auch Leute, die haben dann, die arbeiten dann fast nur mit IP-Adressen. Und
die können das nicht mehr machen dann einfach.
Das geht dann einfach nicht mehr, und aber eigentlich sehe ich es nicht als Nachteil an, weil das ihre schlecht ist. Also
ja, also das DNS
schon mal gesehen hat, wenn irgendwie ein riesen Netzwerk hat und dann haben sie kein funktionierendes DNS, ist es auch bei IPv4 schon tödlich, weil man sich dann irgendwie ständig die Nummern merken muss und so. Also das will man halt einfach nicht. Man will halt irgendwie www.entropia.de, übrigens unsere Webseite,
ja.
/radio hinten dran, auch mit den Radiosendungen. Da will man halt irgendwie den Namen tippen und nicht irgendwie 217, 28, sonst was und so.
Ein Problem, was da bei was beim DNS halt auch ist, ist, dass es halt relativ wenig Krypto oder wenig Authentifizierung irgendwie stattfindet. Das heißt also, bei DNS ist es immer noch möglich, sehr einfach halt auch falsche IP-Adressen zurückzugeben. Also im Fall von einem DSL-Anschluss ist es irgendwie weniger möglich, aber wenn man jetzt in großen Netzwerken drin ist, kann man da schon böse Tricks machen, und man sollte gucken, dass man auch irgendwie im Bereich DNS dann in Verschlüsselung irgendwie einführt, dass man auch wirklich sagen kann, dass die IP-Adressen so sind. Man muss sich wirklich halt darauf verlassen,
vertrauenswürdig,
weil IPv4 kann man vielleicht auch selber überprüfen, aber IPv6 ist dann schon fast unmöglich.
Ja, aber jetzt sind wir schon ziemlich am Ende, deswegen noch ein bisschen Musik, und schaut auf unsere Webseite entropia.de/radio und viel Spaß bei dem Programm, das jetzt danach kommt von unseren Kollegen von der Musikhochschule oder von wem auch sonst, wenn es in der Wiederholung läuft. Ciao.
Tschüss.